Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin. Gute, es ist Champions League, die Liga der Besten mit den Besten. Bei mir der Mann, der noch schöner grätscht als Niklas Süle. LS, herzlich willkommen, wie geht's dir?
Steile Hypothese, die du da aufstellst. Glaube ich nicht ganz.
Ich war ein bisschen optimistisch in dem Wissen, dass du nicht der große Grätscher bist. Gerade auf Kunstrasen nicht.
Nee, weil das tut weh. Gib mir so einen ganzen schönen nassen Rasenplatz, da lege ich mich auch mal gerne hin.
Da macht es deutlich mehr Spaß und bringt auch mehr Länge und weniger kaputtes Knie.
Genau. Der letzte Champions-League-Spieltag ist durch.
Wir haben es geschafft, ja, Gruppenphase ad acta gelegt. Wir haben, ich sag mal so, Positives und Negatives aus deutscher Sicht mitzunehmen. Lass uns mit dem anfangen, was für mich beides ist. Sowohl positiv als auch negativ. Union Berlin und Union Berlin als Ganzes in der Champions League gegen Real Madrid. Heimspiel in Anführungsstrichen am letzten Spieltag im Olympiastadion. Das große Real Madrid ist zu Gast, rotiert ordentlich, weil Real die ersten 5 Spiele gewonnen hat. Für Union geht's noch um ein bisschen was. Es könnte noch die Europa League werden. Und ich habe am Wochenende gesagt, ich habe Union Berlin lange nicht in einer Viererkette gesehen.
Zack, und schon spielen sie Dreierkette.
Zack, wieder Dreierkette.
Ja.
Und Union ist back. Aber Union ist auch wieder voll da. Also Union kämpft, Union beißt, Union kratzt. Union geht in Führung, gleicht aus, kriegt dann hinten raus, kurz vor Schluss noch das Tor. Und wenn man das Spiel, ich sag mal so ein bisschen auf die Champions League-Saison von Union Berlin projiziert, ist es alles gegeben und trotzdem viel Lehrgeld bezahlt. So würde ich das Spiel und die 6 Gruppenspiele zusammenfassen.
Ja, weil die waren ja nie so ganz chancenlos, konnten immer gut mithalten, aber haben nichts Zählbares rausgekriegt.
Zu wenig am Ende. Also Fun Fact, es hat nie eine deutsche Mannschaft weniger Punkte geholt als Union Berlin. Es gibt noch Hoffenheim und Bayern München, die jeweils auch mal 2 Punkte geholt haben. Aber Union Berlin hat kein Spiel mit 2 Toren Unterschied verloren. Wenn sie verloren haben, dann mit einem Torunterschied.
Das ist schon mal bemerkenswert. Ist natürlich schade, dass sie, also ich habe eben noch mal reingeschaut, ich habe vor der Saison gesagt, für Union, Europa League muss, 2. Platz kann.
So hätte ich das vor der Saison auch unterschrieben. Es ist ja aber so, wenn man, ich sag mal, die Champions League Kampagne von Union Berlin neben die Liga-Kampagne legt, ist das schon sehr, sehr achtbar, was sie in der Champions League gerissen haben.
Ja, absolut. Sie haben sich mal gut verkauft, aber wie gesagt, leider nichts Zählbares mitgenommen, nach Hause genommen. Kannst du nichts von kaufen.
Kannst du dir leider nichts von kaufen. Das ist denn aber, da hat dann unterm Strich so ein bisschen die internationale Erfahrung gefehlt. Wenn du bedenkst, erster Spieltag in der 94. Minute kriegst du das 0-1 gegen Real, dann hast du noch die Chance auf die Europa League, schaffst in Überzahl nur ein 1-1 gegen Braga.
Zu Hause haben sie doch verloren, 3-2, oder nicht?
Nach 2-0 Führung.
Ja.
Also, da war mehr drin für Union Berlin. Deswegen bleibe ich bei der Lehrgeldthese. Man hat viel gelernt, man hat die Erfahrung mit Champions League mitgenommen. Man wird sie, also nächste Saison, auf keinen Fall direkt wieder haben.
Nope.
Ich bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass es für Union Berlin vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass sie auch nicht mal Dritter geworden sind, weil so haben sie jetzt 100% Konzentration auf die Liga.
Und die brauchen sie auch.
Glaube ich nämlich auch. Ich gehe nicht davon aus, dass sie absteigen, aber um sich jetzt, ich sag mal, mittelfristig sicher aus dem Abstiegskampf zu bewegen, ist es, glaube ich, ganz gut, dass man gerade mit Beginn des neuen Jahres, Januar, Februar, März, keine Doppelbelastung mehr hat, weil man immer nicht weiß, wie hätte sie sich auf Union Berlin ausgewirkt. Gibt es dann doch nochmal eine Formdelle? Und hätte man nicht irgendwann doch die Entscheidung treffen müssen, dass man, wenn man irgendwie im Europa League Achtelfinale, Viertelfinale etc. pp. Steht, dass man den Wettbewerb aufgrund der Tabellensituation in der Liga zurückstellen muss und sich lieber auf die Liga konzentriert und dann irgendwie ein Ausscheiden, ich sag mal, in einem Europa League Viertelfinale in Kauf nimmt?
Ja, wäre eine schwierige Entscheidung gewesen, weil da geht es ja dann nach irgendwo auch um finanzielle Sachen und wenn du Sportler bist, willst du nie irgendeinen Wettbewerb oder Spiel von vornherein abschenken.
Ganz genau, und das ist dann auch irgendwie ja eine Grundsatzentscheidung, weil ich sag mal, wenn du ja, eine Runde weiterkommen in Europa ist nett. Absteigen aus der Bundesliga ist finanziell noch schwieriger, sag ich mal. Die sind die Einbußen höher als die Einnahmen, die du hättest durch eine Runde weiter.
Ja, definitiv.
Also wäre sehr, sehr viel Grundsatzentscheidung gewesen. Bin geneigt zu sagen, dass Union Berlin in der Champions League trotzdem eine Bereicherung war und Spaß gemacht hat. Sie haben jetzt nicht Europa beeindruckt, wie sie danach auf Twitter und auf Social Media geschrieben haben, aber das hat schon Spaß gemacht und es gab Mannschaften, die haben sich in Champions League schon deutlich schlechter verkauft.
Ja, definitiv. Wie ein Royal Antwerpen.
Bis auf am letzten Spieltag. Yeah. Da waren sie, meine Royalen. Ja, ja. Wirklich.
Und wer hat ihnen den Sieg zugetraut?
Du, ne? Du hast gesagt, sie gewinnen.
Ja, 1-0.
Ja. Tendenz? Ja. Stimmt. Und erstmal, bevor wir jetzt abdriften, lass uns bei Union Real kurz bleiben. Wer macht 2 Tore? Dein geliebter José Lu?
Ja, natürlich.
Da ist er doch.
Maschine, absolut Maschine.
José Lu spielt keine schlechte Saison. Also statistisch ist das total in Ordnung.
Und vor allen Dingen muss es mal runterbrechen auf die Minuten. Der spielt ja nie irgendwie viele Spiele 90 Minuten durch.
Nee, ich habe hier die Statistiken einmal aufgemacht. 16 Einsätze hat er. In den 16 Einsätzen hat er 832 Minuten gespielt. Die Mathematiker unter uns können runterbrechen, wie viele Minuten er pro Spiel gespielt hat. In der Zeit hat er 8 Tore geschossen und 2 vorbereitet.
Ja, das ist okay.
Finde ich total in Ordnung. So, und Fun Fact, er ist damit sogar noch unter seinem Projected XG-Wert von FBref. Die sagen nämlich 6 Tore und 3,6 Tore. 6 in der Liga, 3,6 in der Champions League. Und er hat 5 und 3.
Hey.
Also, der Mann ist gefährlich.
Ja.
Und ein Fun Fact zu José Lu, wo ich gerade sein Profil bei FBref sehe, wusstest du, dass der in Stuttgart geboren ist?
Bitte was?
Jetzt habe ich auch gerade gedacht. Deswegen muss ich das nochmal erwähnen, das wusste ich auch nicht.
Ich wusste, dass er in Deutschland gespielt hat, aber dass er in Stuttgart geboren wurde?
Ja, das war auch gerade eine neue Info für mich, aber sehr, sehr, sehr spannend.
Sehen wir José Lu zukünftig in Stuttgart?
Als Gyrassi-Nachfolger?
Ja.
Ich weiß es nicht, ich glaube, den gibt Real nicht so schnell wieder her.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Wer einer für die Nationalmannschaft? Nee, der hat schon Länderspiele für Spanien.
Ja, aber ich nur Länderspiele, 5 Tore.
Guter Mann. Du hast es vor der Saison gesagt.
Ja.
Ansonsten, Highlight im Stadion, Toni Kroos Opa ist da. 87 Jahre alt, sieht das Spiel seines Enkels und soll wohl ganz zufrieden gewesen sein mit der Leistung, die der Toni da abgerufen hat nach Einwechslung.
Ja, ich muss mir auch nochmal, der war auch letztens zu Gast bei...
Jetzt in der aktuellen Folge, ja. Ja, bei einfach mal Luppen.
Ja, muss ich mir nochmal reinziehen.
Habe ich auch noch nicht gemacht, aber sehr, sehr witzig. Und dann stell mir dann ja direkt so die Frage, wie ist es, wenn dein Enkel Toni Kroos ist?
Das ist völlig verrückt, oder?
Ich glaube, das muss komplett absurd sein. Und dann so, ja Opa, ich fahre jetzt zum Fußballspiel. Aber halt Champions League in einem ausverkauften Olympiastadion.
Ja, ja. Darf ich auch mitkommen? Ja, Opa, wieso eigentlich nicht? Ich besorge dir eine Karte.
Ja, und... Also Opas sind ja Opas. So, also wenn ich an meine Opas denke, die hätten den Rahmen jetzt nicht so gut einschätzen können. Die würden auch diese Variable rauslassen, dass ich einer der 5 größten deutschen Fußballer all-time bin und 5 Mal die Champions League gewonnen haben. Ich würde sagen, ja, mein Junge war in Ordnung. War jetzt nicht so gut, aber am Ende habt ihr ja noch gewonnen.
Ja, naja gut, meine Opas hatten nicht so viel für Fußball übrig.
Ah doch, meine schon, aber halt immer ohne Filter, ohne Reflexion. Und wenn man das dann so auf das Niveau projiziert, dass mein Enkel 10 Jahre Stammspieler bei Real Madrid ist.
Und der beste deutsche Fußballer jemals bisher.
Dann ist der Filter halt immer noch weg, weil es halt Opa.
Ja, das ist halt auch dein Enkel, ne?
Ja, eben. So, das ist halt, finde ich halt krass und irgendwie auch spannend.
Und du sage mal, hat Robin Gosens Halbraumzehner gespielt?
Laut Aufstellung beim Kicker, ja. Ich habe jetzt ja nur Konferenz geguckt, daher kann ich das nicht so hundertprozentig in der realtaktischen beurteilen, aber so war er aufgeboten. Ist das vielleicht ein Zukunftsmodell?
Ich glaube nicht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Ermangelung der Alternativen war und um jemanden zu haben, beziehungsweise um ein Mittelfeld aufzubieten mit Haberer und Gosens, das auch
bisschen bissig ist.
Also genau, und auch defensiv arbeiten kann.
Ja. Ja. Hast du noch was zu Union?
Zu Union nicht, zu Real habe ich noch 6 Spiele, 6 Siege. Sie spielen die perfekte Gruppenphase.
Kommt der nicht, FC Bayern München nicht geschafft?
Ausnahmsweise mal nicht, die letzten beiden Jahre hat Bayern geschafft.
Was aber man muss sagen, zwar viele Tore geschossen, 16 an der Zahl, aber mit 7 auch relativ viel kassiert.
Ist mehr als 1 pro Spiel. In der Gruppe, in der sie waren, finde ich es verhältnismäßig viel, gebe ich dir recht.
Ja, gegen Sporting Braga und bei Union Berlin, da rechnest du ja eigentlich 1,2 Tore für beide Spiele.
Ungefähr, also das muss die Erwartungshaltung sein von Real. Aber was lange Zeit halt wirklich ein Phänomen und eine Seltenheit war, dass Mannschaften 6 Gruppenspiele am Stück gewinnen, schafft Real Madrid als auch Manchester City. 2 Mannschaften in einem Champions-League-Saison, die alle 6 Spiele gewinnen.
Ja, FC Bayern München hat es leider nicht geschafft.
16 Punkte müssen auch mal reichen, besonders wenn man sich im Theater of Dreams konsolidiert. Denn weiß man, wie groß der Unterschied inzwischen zwischen Manchester United und Bayern München ist?
Ich vermute mal, du hast das Spiel
live als Einzelspiel, na klar.
Ja, ja.
Na klar. Also rechtzeitig Konferenz laufen und da das glücklicherweise ja bei einem anderen Streaming-Anbieter lief,
stimmt.
Konnte ich.
Kannst du das Second Screen machen und so?
Konnte ich es einfach auf einen anderen Monitor schmeißen und so konnte ich sowohl die Konferenz mit einem Auge verfolgen, als auch das im Einzelspiel. Und wir haben es die letzten Wochen schon öfter gesagt. Mein Gott, war ManU schwach. Ich habe gerade versucht, eine positive Worte. Mein Gott. Also ja, die haben Verletzungssorgen, aber da stimmt einfach gar nichts. Und auch die Körpersprache nicht. Und für die ging das ja auch noch um was. Und das haben die zu keiner Sekunde ausgestrahlt. Und Bayern so ein bisschen, sag ich mal, wenn man die Aufstellung anguckt, die wollten zumindest, was die Aufstellung angeht, ein Statement setzen. Weil für Bayern ging es ja um nichts mehr. Also man muss ja auch die Ausgangslagen sehen.
Ja,
also für Menschen
ein bisschen Geld, ne?
Klar geht's um Geld, aber was interessiert Bayern 2,8 Millionen, wenn man mal ganz ehrlich ist? Es gibt 2,8 Millionen für den Sieg in der Champions League.
Ja, ja, weiß ich.
Ja.
Haben oder nicht haben?
Na klar, aber wenn man davon ausgeht, guck mal, ManU, für die geht's einfach ums Weiterkommen, irgendwie noch eine Rolle spielen, zumindest in Europa zu bleiben und
aber
Bayern
da,
ist sicher Gruppenerster.
Aber auch da ist es, glaube ich, für ManU vielleicht gar nicht so schlecht, nur noch, ich weiß nicht, ob sie noch im FA Cup und im Carabao Cup sind.
Im Carabao Cup müssten sie noch drin sein, weil der rollt jetzt gerade erst an. FA Cup weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie schon raus sind.
Ja, es ist halt auch wichtig für die Liga, damit sie sich auf die Liga konzentrieren können, ne? Just saying.
So absurd das klingt, ein bisschen ja. Lass mich kurz nochmal, wo ich hin wollte, zur Aufstellung von Bayern kommen. Das ist schon die erste Elf. Wenn man es so sieht.
Ja, hätte ich nicht gedacht, dass Bayern die erste Elf da aufbietet. Ich hätte gedacht, dass da ein bisschen mehr rotiert wird.
Wäre passiert, wenn man nicht am Wochenende 5-1 gegen Frankfurt verloren hätte. Hundertprozentig hätten sie sonst rotiert.
Ja.
Aber da war der Approach, okay, wir müssen irgendwie ein Statement setzen, wir stellen da die beste Elf hin und wir müssen gewinnen. Deswegen auch mein anfänglicher Ansatz. Für Bayern war das ein Spiel, um sich zu konsolidieren. Also da war die Occasion war nicht die Spannung, sondern es ging für Bayern einfach darum, Wiedergutmachung für dieses desolate Frankfurt-Spiel zu betreiben. Und man hat Manchester United einfach als Punching Ball benutzt.
Ja.
So hart muss man das sagen, weil was ManU da wieder wirklich auf die Platte gezaubert hat, ist schon bemerkenswert eigenwillig.
Eigenwillig schlecht.
Ja. Also das fängt wieder bei Sofian Amrabat an, der einfach also für das Niveau, dass Manchester United verkörpern möchte, aber einfach nicht mehr hat, hat der nicht den Anspruch. McTominay auf der 8, schwierig. Und ganz ehrlich, sie fangen jetzt langsam an, auf einem Rasmus Højlund rum zu hacken. Weil Fun Fact, ManU hat in der ganzen Saison noch in keinem Pflichtspiel ein Stürmertor geschossen, wenn man die Außenstürmer rausnimmt. Also Garnacho und Anthony.
Aber Højlund hat doch schon Tore geschossen, oder nicht?
In der Liga. In der Liga. Ich beziehe mich gerade auf die Liga. Genau, da will ich ja gerade hin, dass heute in der Champions League aber 5 Buden gemacht hat in 6 Spielen.
Ja.
Und der Mann ist 20. Aber der Mann hat halt auch eine grandiose Fehlentscheidung getroffen, indem er zu Manchester United gegangen ist. Weil das ist einfach ein unfassbar toxischer Verein für junge Spieler. Also das hast du an Jadon Sancho gesehen, das siehst du an Anthony. Es gibt so viele Beispiele, das hast du die letzten 10 Jahre gesehen. Und wenn man sich einfach das alles mal nimmt und zusammenfasst, hatte sowohl Rangnick recht, als auch Mourinho, dass Mourinho sagt, mit Manchester United irgendwie Zweiter in der Liga zu werden und die Europa League zu gewinnen.
Das war seine beste Leistung.
Das war seine beste Trainerleistung. Und Ralf Rangnick gesagt hat, in Anführungsstrichen, strukturell ist dieser Verein nicht haltbar, führbar und du musst die Hälfte der Spieler austauschen. Ich würde drüber nachdenken, vielleicht mal einen Erling Haaland zu holen oder einen Julian Alvarez. Nur mal so Empfehlungen, die verbrieft sind, die Rangnick gegenüber der Vereinsführung von Manchester United ausgesprochen hat. Hat nicht so gut geklappt. Aber waren ja alles nur Empfehlungen am Ende des Tages. Bayern gewinnt am Ende das Spiel 1-0, weil Menu beschrieben schwach ist. Wer mir ausnahmsweise relativ gut gefallen hat, ist Alphonso Davies, den ich ja letzte Folge hart kritisiert habe, ausnahmsweise mal.
Und dann Bus geworfen hast und dreimal rübergefahren bist.
Ja, beim dritten Mal war er schon weggelaufen, dafür ist auch noch zu schnell. Und wer auch noch sehr gut war, natürlich, es ist die klassische Upamecano-Kurve.
Wieder ein gutes Spiel. Gegner nicht so stark, Upa, gutes Spiel.
Ja, gut. Menu doch noch besser als Frankfurt? Ja, nein.
Weiß ich jetzt nicht so.
Ich sag dir ehrlich, die Frage müsste man in 90 Minuten auf dem Fußballfeld klären und ich weiß nicht, ob die gut für Menu ausgeht.
Genau.
Das ist eigentlich dir ganz ehrlich. Also es ist sehr, sehr schwierig. Bei Menu ist eh alles eine Anomalie, was da am Ende des Tages kommt. Aber um das einzuordnen, Dayot Upamecano mit einem blitzsauberen Spiel, ohne Fehler, und dann ist es ja auch gut. Dann ist es ja auch gut, was der macht. Muss man ja sagen, Kimmich hat mir auch gut gefallen, aber auch einfach in, ich sag mal, Ermangelung der Gegenwehr, weil McTominay ist einfach ein Achter, kein Sechser. Amrabat ist auf dem Level völlig überfordert.
Wer meinst, McTominay ist ein Sechser, kein Achter?
Nein, McTominay ist ein Achter, kein Sechser. McTominay ist ein Achter. Also, McTominay spielt als Sechser, aber McTominay ist der Spieler mit den meisten Pflichtspieltouren für Menu diese Saison, 5. Und das ist einfach jemand, der sich immer... Aber
McTominay ist auch ein Zerstörer. Der ist groß, breit.
Überhaupt nicht.
Und tut weh.
Nein! Also McTominay tut gar nicht weh. McTominay tut niemandem weh. McTominay kann so ein bisschen Fußball spielen. Und McTominay ist auch jemand, der sich offensiv immer gerne so ein bisschen einbringt und der auch mal die Position verlässt.
Okay.
Also das ist auch einer der Randschuss.
Ich hätte nie da so eingeordnet. Dass er ein Achter ist, also sogar Transfermarkt führt ihn als DM, als defensiven Mittelfeldspieler.
Weil er da auch meistens spielt, aber das ist nicht sein Naturell, nicht da, wo er sein will. Also wenn du dir bei SofaScore einfach mal seine Heatmaps anguckst, ich gebe es parallel einmal ein, dann siehst du, Scott McTominay, der Mann will einfach nach vorne. Der wird aber ein bisschen gehalten, weil du siehst ihn, dass er oft im rechten zentralen defensiven Mittelfeld spielt, aber eigentlich wäre er ganz gerne die 8 bis 12 Meter weiter vorne, wo er hin will, und wird dann immer taktisch ein bisschen zurückgehalten im, ich sag mal, nach vorne ausbrechen. Da gibt's dann nämlich noch so Heatmaps Richtung 16er Ausprägung, da gibt's dann einfach so Ausprägungen, die um den 16er rum sind, die eher ein bisschen ungewöhnlich sind für einen Sechser, und noch auffälliger wird es, wenn man das betrachtet im Vergleich, wie er in der schottischen Nationalmannschaft spielt. Der Mann ist ein bisschen falsch eingesetzt, in Mangelung der Alternativen.
Okay.
Hast du noch was zum Spiel?
Nee, aber zur Gruppe.
Ja, ich hab noch was.
Ja, dann hau raus.
Masrahi und Coman, beide verletzt.
Ja, Muskelfaserriss und Muskelbinderriss. Coman Muskelfaserriss.
Genau.
Und Masrahi Muskelbinderriss.
Ja, Masrahi ist auch der Afrika-Cup gelaufen. Der wird wahrscheinlich erst im Februar wieder fit sein.
Ja, Binderriss also, ist nicht so geil.
Nee, also ein Sieg, den Bayern unterm Strich teuer bezahlt und der vielleicht, ich sag mal so, 2 Spiele noch, man kann es irgendwie kompensieren, aber es ist so, wie wir erwartet haben, Bayern schleppt sich wirklich in diese Winterpause. Muss ja Unbedingt im Winter was machen.
Ja, definitiv. Da bin ich gespannt, was da passiert im Transfer auf dem Transfermarkt. Aber bleiben wir in der Gruppe. Und zwar hat im Parallelspiel Kopenhagen 1-0 gegen Galatasaray Istanbul gewonnen.
Chimbom out.
Ja, nee, nicht ganz. Spielen schon mal Europa League, wo Manu ja nur Letzter ist, ne? Das schon mal auch, also vielleicht auch okay. Aber für Kopenhagen bin ich der Meinung, das erste Mal überstehen sie die Gruppenphase.
Ich hab's,
korrigiere mich, wenn ich da falsch bin.
Ich hab's nicht verbrieft, aber wenn ich es einmal ganz kurz im Kopf durchrattere, müsste das stimmen.
Nee. Bin hier gerade bei der UEFA. 2010, 2011 waren sie auch schon mal im Achtelfinale.
Okay, aber ist ja ewig her.
Ja.
Ist
ja ewig aber her. Darauf will ich gar nicht hinaus.
Du willst wahrscheinlich Richtung Galatasaray.
Nee, auch nicht.
Auch nicht, weil da wäre ich jetzt kurz abgebogen, weil das am Ende doch ein bisschen enttäuschend ist von Galatasaray. Ein Spiel, zwei Unentschieden, drei Niederlagen.
Ein bisschen. Gut, ich hätte Galatasaray nicht viel mehr zugetraut. Vielleicht noch ein Sieg mehr jetzt gegen Kopenhagen.
Hätte ja gereicht.
Aber Kopenhagen ist zu Hause stark.
Generell spielt Kopenhagen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine blitzsaubere Gruppenphase, gerade zu Hause ein absolutes Bollwerk. Gegen Menu gewonnen, gegen Bayern nur knapp 2-1 verloren, nachdem man 70 Minuten also geführt hat, beziehungsweise nach 70 Minuten erst einen Ausgleich kassiert hat. Also
und sehr in München unentschieden gespielt.
Stimmt, darf man auch nicht unterschlagen. Also Kopenhagen hat sich das in meinen Augen auch verdient und ich finde gut, dass strukturierter, ordentlicher Fußball belohnt wird, der den klaren Plan verfolgt, als ich bin zu Hause sehr, sehr laut und ich renne einfach blind an und spiele Pressing 60 Minuten, bis ich nicht mehr kann und bis alle meine Energiebalken leer sind und dann werde ich von Gegnern überrannt.
Ja. Wer auch belohnt wurde, sind die Fans vom FC Kopenhagen.
Weil?
Es gab Freibier nach dem Spiel.
Und sogar Carlsberg, ne?
Ja.
Ja, klar, Carlsberg.
Ja.
Das ist sogar gutes Bier.
Ja.
Ja. Da kann ich jetzt schon mal direkt verkünden, unsere Weihnachtsfeier am Samstag ist gesponsert von Carlsberg.
Sehr gut. Da freue ich mich.
Also es wird tatsächlich Carlsberg geben.
Sehr gut. Aber mehr habe ich dazu nicht.
Ist auch mal in Ordnung. Wollen wir in den Mittwoch gehen? Weil da wird es, glaube ich, ein bisschen mehr, beziehungsweise erstmal ein bisschen weniger. Möchtest du was zu Leipzig gegen Young Boys Bern sagen?
Ja, Leipzig gewinnt.
Aber ganz ehrlich, ist für mich auch alles, weil ich bin gerade so ein bisschen auf dem Trip, weniger Macht und weniger Raum den Dosen.
Ja, da gehe ich mit. War auch irgendwo zu erwarten, ne? Also entspanntes 2-1, Tore sind innerhalb von, also alle drei Tore.
Innerhalb von 7 Minuten, glaube ich.
Ja, sind 7 Minuten gefallen. Einmal Forsberg, einmal Šeško.
Forsberg mit dem Abschiedstor? Man wartet ja immer noch auf die offizielle Verkündung, aber...
Ey, der geht doch zu New York Red Bull.
Deswegen komme ich drauf.
Ja, haben ein bisschen minimal rotiert. Lenz ist gestartet, Seiwald und Fabio Cavallo. Gut, Paulsen ist ja das Gegenspieler-Bindungsmonster, der muss auf dem Platz sein.
Ist auch ein Uhrwerk.
Ja. Das war's. Festigen dadurch den zweiten Platz. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
Nee, ist ja schön, dass...
Und war auch ganz schön viel schon.
Ja, war sehr viel, aber war auch sogar ein bisschen inhaltlich. Man kann nur festhalten, drei deutsche Mannschaften weiter, zwei Mannschaften gewinnen die Gruppe und Manchester City ist die einzige englische Mannschaft, die ein direktes Duell gegen eine Deutsche gewinnt. Farmers League, who? Ja, muss man ja auch mal sagen.
Und nachher fliegt Dortmund, Leipzig raus und nur Bayern kommt ins Viertelfinale und fliegt da raus. Und in der Halbfinale sind dann zwei englische, nee, geht ja gar nicht mehr.
Ja, deswegen.
Eine englische Mannschaft.
Ja, es wird wahrscheinlich, also ich gehe ja davon aus, dass eine englische Mannschaft am Ende den Wettbewerb gewinnt. Aber für die Gruppenphase halten wir mal fest, Deutschland ist keine Farmers League. Nee. Und wo ist Liverpool, wenn man sie mal braucht?
Achso, Arsenal hat ja aber auch die Dings gewonnen.
Also hat auch die Gruppe gewonnen, aber nicht gegen die deutsche Mannschaft gespielt.
Nee.
Wollte ich nur mal sagen. Also wir haben Newcastle auf Platz 4 in der Gruppe und wir haben Manchester United auf Platz 4 in der Gruppe. Da geht es nicht mehr international weiter. Warum Newcastle auf Platz 4 in der Gruppe ist, erörtern wir nämlich jetzt. Wir kommen zu dein Dortmundern.
Ja, ne? War ja klar. Ganz lockeres, sicheres Ding.
Fand ich wirklich. Erstmal fand ich, dass es einfach ein gutes Fußballspiel war, weil Dortmund sich nicht versteckt hat und es ist irgendwie endlich das oder beziehungsweise so ein bisschen das, was glaube ich, also was der Verein gerne möchte, was den Fans ganz gut gefällt und wo sich auch die Spieler mit identifizieren können. Weil beim Kicker ist es jetzt ein 4-2-3-1, aber mit einem sehr offensiven Julian Brandt. Für mich war es eher ein 4-1-4-1 mit zwei Achtern, wo man sich gesagt hat, wir spielen mal mit, wir spielen Fußball, wir haben eine technisch blitzsaubere, starke Mitte und wir pressen auch mal. Und das habe ich einfach nicht verstanden. Wo war das die ganze Zeit?
Ich sage ja immer wieder, Julian Brandt in die Mitte.
Ist eine super Sache.
Ja, und das zusammen mit Marco Reus quasi auf der 8, hat auch super, super klar geklappt. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich habe die Ausstellung gesehen, da hat mir nur gedacht so, wenn das nicht vielleicht ein bisschen zu offensiv ist, weil du hast ja eigentlich eigentlich 5 Offensivspieler. Ja, 4,5.
Ja, und du hast
halt... Brandt, kann ich nochmal sagen, der kann noch ein bisschen mehr defensiv arbeiten als der Rest, aber Adeyemi, Reus, Beine, Gittens, Füllkrug, alle rund offensiv und nicht für ihre defensiv Zweikämpfe bekannt.
Das stimmt. Ich fand's aber ehrlich gesagt gut, dass man nicht irgendwie Sabitzer daneben stellt oder irgendwas Defensives versucht, weil man sich nicht vor PSG versteckt hat, wie man es noch im Hinspiel gemacht hat. Da hat man eine Fünferkette gespielt mit 2 Sechsern, also hat man 7 Defensive aufgestellt. Und ich sag dir ehrlich, bei der PSG-Mannschaft, die ich da sehe, warum? Also, in Anführungsstrichen, vor Kylian Mbappé habe ich Respekt.
Ja.
Der Rest ist okay, aber jetzt nicht. Also, das ist keine Mannschaft, die in dem Regal ist, Champions League-Titelanwärter.
Nee, niemals. Absolut nicht. Sarri Emery, auch gut. Ist noch nicht so ganz auf dem, sag ich mal, Weltklasse-Level.
Der 17, das darf man immer nicht vergessen.
Ja, also einfach, dass der 17 spielt, der brutal.
Und man darf ja auch immer nicht vergessen, der spielt im Zentrum. Also der ist nicht auf dem Flügel, wo du einen 17, 18, 19-Jährigen nochmal verstecken kannst oder wo ein Ballbesitz nicht so, also ein Ballverlust nicht so relevant ist, wo du sagst, das ist okay. Nein, der spielt im Zentrum und der spielt mit einer Abgeklärtheit. Das ist schon sehr, sehr respektabel. Erinnert mich ein bisschen an Jude Bellingham. Das französische Jude Bellingham. Auf jeden Fall immens großes Potenzial, ist am Ende ja auch der Spieler, der das Tor für PSG macht.
Absolut. Aber gibt dir recht, die Mannschaft haben sehr viele junge Spieler, Nachwuchskräfte, ist ja nur Serie Emery, aber mit Basola und Lee.
Bacola.
Bacola? Ja. Bacola, oh, sorry.
Wird er nicht hören.
Man weiß es nicht. Haben da auch 2 Spieler gespielt, die keine 100 Millionen gekostet haben.
Das stimmt, die nicht zumindest, ne, Lee 25, Bacola 45 Millionen. Immer noch völlig absurd.
2 Schnapper für PSG.
Für PSG 2 Schnapper. Aber wenn man auch bedenkt, das ist das gleiche Phänomen wie beim Menu. Ich verstehe den Ansatz von PSG. Ich weiß aber nicht, ob PSG akzeptieren kann, dass sie gerade in einer Übergangsphase sind. Weil der Ansatz ist ja klar, weg von diesen Weltstars, weg von Ramos, weg von Neymar, weg von Messi. Alle 3 Stürmer, die gestartet sind, kommen aus Paris. Sowohl Bacola kommt gebürtig aus Paris, Mbappé und also Colomwani, beziehungsweise aus dem Umfeld. Ja. Das ist eine bewusste strategische Entscheidung, dass man das deutlich, deutlich französischer gestaltet.
Ja, ja natürlich. Ja,
guck mal, so Jugend von Lyon ist aber im Pariser Umfeld geboren.
Hey, also bei Kicker stand eben, ist er in Lyon geboren.
Nee, das bist du dir sicher?
Berater, Geburtsort Lyon. Ja. Auch bei Transfermarkt.
Dann muss er irgendwie in meiner Jugend da gespielt haben. Also dann muss es einen Paris-Schritt geben, weil das wird explizit erwähnt. Ich berufe mich hier auf The Zone-Quellen.
Gut, den vertraue ich mal. Was geil,
ich auch. Ich habe es jetzt in Mangel der Zeit nicht doppelt verifiziert. Aber ich will da eigentlich auch gar nicht hin, weil Bacola ist mir relativ egal, weil der gar nicht so schlecht gespielt. Aber. Kolomoani. Schwierig.
Schwierig, ja, aber er spielt nicht seine Position.
Was ist denn seine Position?
Stürmer. Also im Zentrum.
Da war er für mich aber viel. Ich weiß, taktisch beim Kicker ist Mbappé in der Mitte aufgestellt. Für mich hat er aber viel im Zentrum gespielt und das ändert ja nichts daran, dass er eine 100%ige verhaut.
Ja, das stimmt.
Dass er 2 andere gute Chancen liegen lässt. Also da fehlt mir einfach noch dieser Schritt und es gibt nichts, was er macht, was für mich rechtfertigt, dass er 100 Millionen kostet. Ich bin geneigt zu sagen, dass wir jetzt schon darüber diskutieren können, dass Frankfurt PSG komplett über den Tisch gezogen hat. nächsten Sommer hundertprozentig. Dass das für Frankfurt ein absoluter Win-Deal war, dass sie ihn jetzt noch verkauft haben, weil der Marktwert wird nie wieder so hoch sein.
Ja, und auch gut, dass sie es am letzten Tag gemacht haben und hart geblieben sind. Und so, nee, wir wollen hier unsere 100 Millionen haben.
Ja, und in der Basispreis geht nicht unter 95 Millionen und dann gibt's noch Add-ons.
Ja.
Das war wirklich eine goldrichtige Entscheidung und wird sich am Ende noch auszahlen. Was mit PSG wird, weil 8 Punkte selbst in der Gruppe ist für mich nicht überzeugend und nicht dem Anspruch entsprechend.
Nee.
Weiß ich nicht.
Ich hätte mir ja noch super, super, super gerne gewünscht, dass Dortmund noch ein Tor geschossen hätte. Damit
ich auch.
PSG nicht weiterkommt. Weil dann brennt der Baum in Paris.
Stell dir mal vor, Kylian Mbappé muss Europa League spielen. Der weiß gar nicht, dass Donnerstag Spiele sind in Europa. Das kennt der gar nicht.
Nee. Das wäre so schön gewesen.
Ja, aber ich fand generell das Spiel, wenn man jetzt Kylian Mbappé nicht ganz positiv aufgeschlossen ist, hat ja das Spiel viele Highlights. Angefangen mit der Süle-Grätsche.
Die Grätsche seines Lebens.
Ja. Ich sage ja Sülicini, nenne ich ihn nur noch. Sülicini. Ja, da war viel Italienisch bei und doch eine gute Beweglichkeit.
Ja, man unterschätzt den guten
Pamela Reif Beintraining.
McDonalds-Stammkunden.
Ja, Pamela Reif Beintraining, ich sag dir das. Ja. Ja, der hat die Workouts durchgemacht.
Ja.
Gibt's nicht auch was mit, ist er nicht auch bei diesem Alicia Schmidt-Video dabei? Wo die irgendwie Sprints machen und irgendwie das so ist Mobilität?
Hummels macht
ja, klar, Hummels ist dabei, na klar, aber.
Ja, Hummels macht das mit der. Ist das Alicia Schmidt, die große Blonde?
Ja.
Genau, und Erling hat das mal gemacht mit Pamela Reif, da dieses Stretching-Ding da.
Ja,
und Süle war, glaube ich, noch nicht da.
Kann sein, auf jeden Fall, Pamela Reif wäre stolz. Und ich sag mal, die Trainingsmethoden und das Stretching werden beim BVB von Spielergeneration zu Spielergeneration weitergegeben.
Ja, na klar.
Und dann natürlich noch das Abseitstor von Kylian Mbappé. Ich muss aber auch ehrlich sagen, der Pass von Hakimi war brutal. Ein brutaler Schnittstellenball.
Hat er in Dortmund gelernt?
Ja, hat er in Dortmund gelernt, ja. Den habe ich so nicht kommen, denn der kam für mich absolut aus dem Nichts. Und dann in Dortmunds Glück, dass Mbappé so schnell ist, weil dadurch war er einfach 2 Schritte zu weit vorne.
Ja.
Das erste Pflichtspiel von Kylian Mbappé, wo er gegen Dortmund spielt, in dem er nicht trifft. Nur mal so als Fun Fact.
Oh.
Ja, vier Spiele vorher, 4-mal getroffen. Hast du sonst noch was zum Spiel?
Nee, aber ich verstehe nicht, warum die so gut spielen.
Dortmund?
Ja, also ich finde es ja gut und ich freue mich darüber, ne? Aber wieso spielen die gegen so einen starken Gegner so gut, aber kriegen es in der Bundesliga nicht geschissen? Gerade auch gegen Stuttgart. Weil, gut, ich kann mir schon erörtern, warum die so gut annähernd so gut spielen, weil Champions League geht um was, ist Paris. Aber es ist eine Mannschaft, die auch mitspielt. Und Stuttgart ist ja auch eine Mannschaft, die mitgespielt hat. Ist ja nicht so, dass da ein Union Berlin ist, die sich da mit 10 Bussen vors Tor stellen. Und vorne hilft der liebe Gott.
In Form von Kevin Behrens.
Ja, ja, verstehe ich nicht ganz. So, und ich sehe das schon am Wochenende kommen, so, dass da wieder sich einer abgebrochen wird. Finde ich nicht in Ordnung.
Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil.
In Augsburg.
Ja, haben wir ja gesagt, verlieren sie.
Ja, das wird nichts.
Ist aber auch prädestiniert, es zu verlieren, weil gegen Leipzig haben sie auch richtig gut gespielt. Sie haben halt verloren, weil ein Unterschied. Aber in der Wille, Einstellung und gerade die erste Viertelstunde hat gestimmt. Und sie haben Leipzig zu einem sehr, sehr schweren Spiel gezwungen. Also Leipzig war jetzt nicht so viel besser, dass es diesen 11 gegen 10 hergibt.
Ja.
Jetzt auch wieder gut gespielt. Ich finde, was ich am Anfang gesagt habe, Dortmund ist, wenn sie so spielen, näher an ihrer Identität dran. Ich kann aber nicht nachvollziehen, warum man diesen Spielansatz nicht gegen Stuttgart gewählt hat. Weil wenn man den Mut hat, den in der Champions League gegen PSG zu wählen.
Ja, dann kannst du da auch gegen Stuttgart spielen.
Ja, das denke ich mir nämlich auch. Und
also wirklich.
Die Mannschaft scheint es ja zu können.
Ja, absolut. Naja, kommen wir zum zweiten Spiel in der Gruppe. Newcastle gegen AC Mailand.
Oh, hör mal auf. Hör mir auf. Was bin ich enttäuscht von Newcastle? Also klar haben die Verletzungssorgen, aber nachdem sie am, lass mich lügen, zweiten Spieltag PSG geschlagen haben, hatte ich wirklich Hoffnung, dass die eine gute Rolle spielen können und relativ sicher weiterkommen.
Ja, aber dann kann Dortmund.
Ja, dann kam einmal Dortmund. Aber hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie ja trotzdem weitergekommen jetzt gegen Milan. Das ist ja die Story.
Ja.
Weil sie den direkten Vergleich gegen PSG ja gewonnen haben.
Ja.
Und das verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht.
Und du schlägst ja auch zweimal auf die vermeintlich beste Mannschaft. Haben die denn noch zweimal gegen Newcastle? Nee, haben sie nicht.
Sie haben gegen Dortmund
also sie haben ja einmal unentschieden und einmal gewonnen.
Ja, genau. Aber sie haben, am Ende haben sie 4 Punkte und alle gegen PSG geholt, glaube ich, ne?
5 Punkte?
Stimmt, sie haben noch einmal gegen, im ersten Spiel gegen Milan unentschieden gespielt, 0-0 ja, am ersten Spieltag. Aber wo ich hin will, also du hast die Chance, du bekommst von Dortmund die Steilvorlage, die natürlich taktisch extrem clever sich den Gruppensieg holen, weil dadurch hast du einen deutlich leichteren Gegner. Und das wird auch was sein, was eine PSG-Mannschaft in diesem Zustand um die Ohren fliegen wird. Weil die werden irgendwie City, Real, Bayern irgendwas kriegen.
Oh, gegen City hoffentlich.
Ja, und werden wieder im Achtelfinale rausfliegen. Dann hast du nämlich in 8 Jahren bist du dann 6-mal im Achtelfinale rausgeflogen.
Ja, ist doch geil.
Ja. ja, es ist einfach geil.
Dann kannst du eigentlich wieder das Spiel verlieren und Europa League spielen.
Ja, die gewinnst du dann wahrscheinlich
nämlich. Ja.
Boah, wobei, nee. Ganz ehrlich, Liverpool rasiert diese PSG-Mannschaft komplett gegen den Strich. Das sage ich dir aber, wie es ist. Lass uns aber zum Spiel kommen, weil Newcastle bekommt halt diese Steilvorlage, dass sie wirklich trotz dieser holprigen Runde
trotzdem die Möglichkeit haben, noch
weiterzukommen. Und sie spielen zu Hause, sie führen 1-0 und sind in der ersten Halbzeit brandheiß, spielen richtig guten Fußball, machen aber kein zweites Tor. Und dann in der zweiten Halbzeit sind die komplett aus. Also wie jetzt würdest du den Schalter umlegen? Und das verstehe ich nicht. Und da würde ich mich so maßlos ärgern, weil du wirklich die witzigste Story der Champions-Gruppenphase schreiben kannst, indem du PSG rauskegelst und mit dem Gestümper, was Newcastle da gemacht hat, am Ende noch weiterkommst.
Ja, witzig gewesen, aber da haben die Mailand gesagt, nee, ist nicht.
Da habe ich mich auch gefragt, wo kommt die zweite Halbzeit von Milan her?
Ja, und wenn du jetzt auf die Gruppe mal schaust, eigentlich komplett umgedreht. Fast komplett umgedreht. Ich hätte das fast in anderer Reihenfolge erwartet. PSG auf 1, Newcastle auf 2, Dortmund oder Milan auf 3.
So haben wir es, meine ich, auch getippt. Ich glaube, ich habe Dortmund sogar auf 4 getippt.
Ja.
Aber das ist ja generell was. Also da muss man jetzt ja mal sagen, Chapeau Dortmund, da hat ja keiner mitgerechnet, dass sie die Gruppe gewinnen.
Nein, ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, da muss ja nicht nur blind auf beiden Augen gewesen sein, sondern auch noch dumm.
Ja, wirklich. So, am Ende lässt sich Newcastle da den Schneid abkaufen, verliert 2-1, weil sie in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Lass mich einmal kurz ins Spiel gucken. Natürlich macht Christian Pulisic, mein Freund, das 1-1.
Der alte Dortmunder.
Ja, wir lieben ihn alle. Und dann Samu Chukwueze, der Mann, den sie Bayern-Schreck nannten, mit dem 2-1 für Milan. Und so führt Milan in die Europa League und Newcastle hat am Ende gar nichts. Nachdem sie 60 Minuten alles hatten, in Form von, wir sind im Achtelfinale, hin zu, wir machen einfach in Europa nicht mehr mit.
Ja, so schnell kann das gehen, ne? Ist ein bisschen bitter für die. Wer ist denn Miley?
Nachwuchsspieler.
17. Aber wieso spielt so einer in so einem Spiel?
Weil bei Newcastle fast alles verletzt oder wegen Wetten gesperrt ist.
Oder wegen Wetten gesperrt. Ja. Ja, aber ich freue mich ein bisschen für Mailand. Ich freue mich, weil die Mannschaft ist geil und ich traue denen zu, dass sie in der Europa League auch ein bisschen was reißen können.
Wenn sie sich darauf einlassen, ja. Man muss mal gucken, weil am Wochenende in der Liga haben sie halt auch wieder verloren. So, sie sind 10 Punkte, wenn ich richtig im Kopf habe, hinter Inter, sind nur Fünfter. Also da ist einfach nicht so viel und sehr, sehr schwankend. Milan bleibt eine Wundertüte, vielleicht muss Stefano Pioli auch noch gehen. Dann ist die Frage, wer wird der neue Trainer? Also bei Milan auch im Moment relativ viele Baustellen und mehr Fragen als Antworten. Aber immerhin Europa gesichert, was man so nicht erwarten konnte, wie sie sich teilweise in der Gruppe präsentiert haben.
Ja, festigt ein bisschen den Trainerstuhl von Pioli, ne?
Kurzfristig ja. würde ich sagen.
Ja.
So hat man zumindest keine Argumentation. Man kann sagen, man ist in Europa noch dabei. Und in der Gruppe ist es natürlich auch keine Schande, wenn du Dritter wärst, sagen wir es mal so.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Für Milan vielleicht sogar ein kleiner Erfolg jetzt im Nachgang, wenn du gegen Newcastle gewinnst.
Ja, also so wie es am Ende gelaufen ist, definitiv ein Erfolg. Es ist ja auch so, dass Milan wirklich aus 10 dunklen Jahren kommt und wirklich lange nicht so die große Rolle gespielt hat, auch lange nicht international gespielt hat oder höchstens mal Europa League. Dann vor 2 Jahren der Meistertitel. Letztes Jahr, okay, immerhin Champions League Halbfinalist gewesen.
Ja.
Aber das ist etwas, was noch im Aufbau ist, was sich entwickelt. Und dann wäre, glaube ich, ist Europa League nicht die schlechteste Anlaufstelle, gerade wenn man eine realistische Chance hat, da vielleicht noch eine gute Rolle zu spielen.
Nee, absolut. Absolut. Wollen wir jetzt einmal kurz die einzelnen Gruppen nochmal durchgehen, die wir noch nicht gemacht haben?
Können wir gerne machen. Wir können ja einfach mal kurz darauf eingehen, wer alles so weitergekommen ist und dann so ein bisschen in die Konstellation gehen und vielleicht noch ein, zwei Überraschungen oder Dinge, die uns aufgefallen sind, die uns bewegt haben, einbringen.
Genau. Wollen wir Gruppe B starten? Weil A haben wir ja schon abgehandelt mit Bayern und Kopenhagen.
Dann lass uns direkt mit B starten. Das erste, was mir auffällt, ist die Saison in Europa für den FC Sevilla ist beendet. Es gibt nicht mal
Ja.
Europa League in Sevilla.
Es gibt keinen Titel zu feiern.
Das ist natürlich brutal ärgerlich.
Sehr.
Ja,
Und
also
das mit Sergio Ramos.
der kennt das gar nicht, ne?
Nee.
Also der fährt
Der weiß jetzt
wahrscheinlich
nicht mal, was er Dienstag, Mittwoch machen soll.
erstmal das und der fährt wahrscheinlich einfach Ende Mai irgendwie da auf dem Rathausmarkt. Ich war ja letztes Jahr in Sevilla, als Sevilla die Europa League gewonnen hat. Ja, dieses Jahr. Also der fährt da irgendwo auf dem Rathausmarkt auf die Playa. Und da ist einfach keiner.
Ja.
Weißt du?
Der steigt auch, der fährt auch Dienstag oder Mittwoch oder, nee, oder Montag, oder Dienstag, fliegt er zum, oder fährt er zum Flughafen und holt er, guckt sich links, rechts, wo sind die anderen Leute? Na.
Wir müssen los.
Ja, Zweiter ist geworden, die PSV aus Eindhoven.
Verdient, finde ich.
Verdient und ich glaube, von uns auch so getippt.
Könnte sein, werden wir irgendwann im Laufe des Jahres auflösen, wenn wir uns die ganze Champions League Review angucken.
Genau. RC Lens, kleine Überraschung, Platz 3.
Was ist das für, ja, doch, ist eine Überraschung. Finde ich
Kleine,
schon.
kleine Überraschung.
Ja, finde ich okay, war das nicht absehbar, weil natürlich jeder Sevilla in der Gruppe auf die 3 getippt hat. Weil da
Ja,
gehört
oder
Sevilla einfach
2.
hin. Naja, aber eigentlich Sevilla ist schon eine 3, einfach weil die von da dann immer die Euroleague gewinnen.
Ja. Gut, Gruppe C, Madrid, wie erwähnt, 18 Punkte. Neapel mit 10 Punkten Zweiter geworden. Und SC Braga sichert sich mit 4 Punkten Platz 3 vor Union und ist in der Europa League am Start.
Habe ich jetzt keine großen Gefühle zu. War so zu warten. Ein bisschen schade für Union hatten wir aber schon.
Ja.
Dass Neapel da als Zweiter durchgeht, ist auch keine Überraschung.
Gruppe D. San Sebastian auf Platz 1 mit 12 Punkten.
Weil sie den direkten Vergleich gegen Inter gewinnen, meine ich. Deswegen sind die am Ende Erster.
Ja, die haben jetzt doch ne, unentschieden gespielt, aber dann haben sie im Hinspiel gewonnen, glaube ich 2-1 oder sowas.
Ich meine, das war am ersten Spieltag. Ich meine, mich da auch dran erinnern zu können. Oder zumindest auf jeden Fall so, dass sie. Nee, ich glaube, da haben die 1-1 gespielt und San Sebastian das bessere Torverhältnis. Aber das ist für mich der überraschendste Gruppensieger. Ohne das jetzt noch groß im Detail weiter einzuordnen. Führt aber auch dazu, dass Inter wahrscheinlich der schwerste Gruppenzweite ist, den du bekommen kannst.
Ja.
Neben PSG. Aber ich würde Inter tatsächlich als schwieriger einstufen. Sage ich dir ehrlich.
Ja, also
Inter ist in
vom
seit.
Papier her ist PSG, würde ich sagen, schwieriger, aber
Also Real zu spielen.
verabschiedeten Performance Real zu spielen, ist Inter einfach ekelhafter.
Ja, aber Inter auch eine italienische Mannschaft ist 3-5-2, 5-3-2. Und die sind in ihrer Entwicklung einfach weiter, weil sie das dritte Jahr den gleichen Trainer haben, weil die eine klare Struktur und Hierarchie in der Mannschaft haben.
Weil sie
Weil,
Lautaro Martinez haben.
genau, der ist der Kapitän, der identifiziert sich mit der Mannschaft. Sie haben Hakan Çalhanoğlu, sie haben Benjamin Pavard. Also, sie haben schon ein paar gute Leute.
Markus Thuram nicht vergessen.
Markus Thuram auch brutal gute Saison.
Ja. Benfica,
rettet, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Rettet sich mit dem letzten Sieg am letzten Spieltag.
In der 93. Minute.
Im letzten Spieltag.
Ja, und der Siegtor in der 93. Minute, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beziehungsweise das entscheidende Tor, das 3-1, das haben sie noch gebraucht.
Ach, dass sie mussten 3-1 gewinnen?
Ja, mussten mit 2 Toren Unterschied gewinnen.
Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte.
Aber dadurch geht RB Salzburg raus, gibt Schlimmeres.
Ja, genau. Gruppe E, Atletico Madrid mit 14 Punkten auf Platz 1. So gewinnen beide Madrider Clubs ihre Gruppe.
Sehr souverän. Und Fun Fact, Anton Griezmann, 5 Tore in der Gruppenphase. Alvaro Morata auch 5 Tore in der Gruppenphase. Das gefährlichste Sturmduo der Champions-League-Gruppenphase.
Von Atletico Madrid.
Ja, ist auch nicht so zu erwarten und auch nicht der Standard. Aber
nee, ich will auch mal gucken. Ich glaube, die haben auch die meisten... Nee, die zweiten meisten.
Die zweiten meisten Tore, das hätte ich dir sagen können. Das habe ich nämlich raus recherchiert und gewusst. Nur
Man City hat ein Tor mehr geschossen.
Ja, das stimmt. Und Arsenal, glaube ich, eins weniger am Ende. Aber das ist Gedankenspielerei.
Ja, Real hat eins weniger und Arsenal auch, ja.
Ich freue mich, dass Feyenoord, den hatte ich ja die Sensation mit dem Weiterkommen zugetraut, da kann ich mich dran erinnern.
Ja, aber auf Platz 2.
Ja, deswegen sage ich ja. Ja, so, ich freue mich, dass Feyenoord Dritter wird, aber ich hatte ihnen ja die Sensation zugetraut mit Platz 2.
Ja.
So bleiben die immer in Europa.
Ja, im letzten Spiel gegen Celtic ging ja so ein bisschen um nix. Ja. Aber ja, bleiben wir in Europa und ich glaube auch die Europa League, die wird ganz knackig und spannend. Also sind auch geile Teams drin. So Benfica, Feyenoord,
Schachtja Donetsk, um noch auf die letzte Gruppe einzugehen.
Ja.
Also die Europa League schafft es.
Ja.
Die Europa League schafft
es so ein bisschen.
Die wird aufgewertet. Die wird einfach aufgewertet, weil vorher, wir haben ja auch kurz grob drüber gesprochen und da blieb nicht so viel neben Leverkusen und Liverpool, was so wirklich zum
AS Rom,
aber was zum harten Favoritenkern zählt.
So.
Und in einer wirklich, wirklich interessanten Mannschaft. Und wenn sich das jetzt noch so ein bisschen über ein, zwei Runden selektiert, ich könnte mir durchaus interessante, so ab Viertelfinale interessante Partien in der Europa League vorstellen.
Ja, aber guck mal, wenn ich da gucke, Freiburg ist doch dabei, West Ham auch wahrscheinlich, Marseille.
Ja, aber ich sag doch, wird aufgewertet.
Sevilla.
Durch die Absteiger aus der Champions League.
Ja, auch. Also es ist aber... Das auch, aber sind auch so schon geile Mannschaften drin, ne? Also.
Ja, aber vom Namen und Klein kriege ich halt einfach Milan dazu. Ich krieg Benfica dazu. Galatasaray würde ich da auch noch mit übernehmen. Das sind immerhin Mannschaften, die den Wettbewerb schon mal gewonnen haben. Schachtja Donetsk hat auch schon mal den UEFA Cup gewonnen.
Ja.
Darf man auch nicht unterschlagen. Also, das.
Ist schon gut.
Mir gefällt es, sagen wir es mal so.
Gruppe G, City, überragend mit 18-7 Toren und 18 Punkten. Erster Leipzig, zweiter, Young Boys Bern, dritter. Und ich glaube, genauso haben wir es auch getippt.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Ja, safe.
Also ich habe roter Stern safe auf die 3 getippt, aber.
Ja. In Gruppe H gewinnt Barca, punktgleich mit Porto, aber gewinnt, glaube ich, das Direktduell. Sind dann erster. Und wir sehen, boah, das wäre ja geil, Schachtor, Europa League in Hamburg. Und dann können wir ja vielleicht Glück haben, dass da irgendwie mal eine geile Mannschaft kommt. Liverpool, Mailand.
Also im Achtelfinale noch nicht, weil das geht, also Absteiger können nicht gegeneinander spielen.
Achso, stimmt.
Ja. Liverpool ist möglich, weil Liverpool, glaube ich, auch kein Play-In spielen muss fürs Achtelfinale.
Nee, die sind ziemlich sicher Erster.
Und genau, und Schacht ja auch nicht als Champions League-Absteiger. Achtelfinale wahrscheinlich kein so spannender Gegner. Sollte Schachtel sich dabei durchsetzen, ab Viertelfinale alles offen. Und da kann es dann richtig geil werden.
Ja. Ja.
Genauso geil wie Royal Antwerpen. Endlich ist mein Mark von Bommel da. Endlich ist er da. Wirklich.
Gewinnt 3-2 gegen seinen
Ex-Club.
Ex-Club und Ex-Mitspieler, mit dem er zusammen die Champions League gewonnen hat.
Bei der Startaufstellung damals. Ja. In Saint-Denis.
Ja.
Im Stade de France 2-1 gegen Arsenal London.
Ja.
Ich möchte nochmal daran erinnern, das ist das Spiel, wo Jens Lehmann in der 30. Minute auf die Idee kam, Samuel Eto'o 35 Meter vom Tor einfach brutal umzugrätschen.
Und rot runtergeflogen ist, ne?
Ja, wirklich. Und wenn man sich die Situation jetzt fast 20 Jahre später wieder vor Augen führt, hinterfrage ich auch nicht, warum der mit einer Kettensäge das Carport von seinem Nachbarn anlegt.
Absolut nicht. ja. Ja, Jens Lehmann immer schon ein Pfeil für sich. Aber das hat damals auch ein bisschen das Spiel kaputt gemacht. Danach war Arsenal chancenlos.
Ja, gegen Arsenal geht danach ja sogar noch in Führung. Aber die hatten dann einfach keine Kraft mehr.
Ja, und ja, über eben, also...
Über Zeit wurden sie Möbel gemacht.
Ja, ja, genau.
Weil die Tore fallen, glaube ich, beide nach der 77. Minute für Barca. Also beide spät. Weil Tore von Henrik Larsson vorbereitet. Sein Sohn mit Kopenhagen im Champions League Achtelfinale letzte Saison noch bei Schalke. Das sind alles so Storys, die schreibt nur der Fußball.
Verrückt.
Und ich habe, wir müssen es am Ende noch reinbringen, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe es bei Bayern ManU tatsächlich vergessen. Hast du das Tor gerade vor Augen?
Nee.
Steckpass, okay, wenn du es nicht vor Augen hast, bringt's nichts. Aber ich möchte jedem Zuschauer einfach mal Zuhörer einfach mal empfehlen, sich das Tor anzugucken und sich zu fragen, was macht Onana da? Einfach nur mal so als kleinen Hinweis.
Ja, aber Onana, also der macht ja viele Sachen komisch. Also.
Ja, aber wenn du dir das anguckst, das ist kein natürliches Torwartverhalten vom Bewegungsablauf her. Da frage ich mich, was hat ihn da geritten? Also die Motion entspricht überhaupt nicht der eines Torwarts, der das professionell betreibt. Der rennt einfach wie ein Blinder links in die Ecke und schmeißt sich dann weg. Und Koman guckt ihn auch so an, so, ey, du weißt, dass ich jetzt in die andere Ecke schieß.
Ja gut, ich glaube, der war auch mal, das spielt auch lieber Libero als Torwart.
Ich habe das nicht verstanden, das konnte ich nicht so auf mir sitzen lassen.
Ich habe mir das jetzt mal, zack.
Hä?
Der steht ja schon fast am linken Pfosten.
Ja, und er macht überhaupt keine Bewegung, wie ich gehe jetzt als Torwart in ein 1 gegen 1 Duell.
Ja, der bleibt auch stehen.
Ja, der hat auch eine völlig unlogische Körperbewegung und einen viel zu hohen Körperschwerpunkt. Also er macht das Tor überhaupt nicht klein, der macht einfach die ganze Ecke auf.
Ja.
Habe ich nicht verstanden, konnte ich nicht so auf mir sitzen lassen. Ansonsten würde ich sagen, das war die Champions League Gruppenphase. Ja, möchten wir einen Spieler der Gruppenphase benennen?
Wir müssen erstmal einen Spieler des Spieltags.
Boah, ja, das müssen wir auch noch machen.
So. Das
wird, also von meiner Seite aus wird es relativ einfach.
Okay.
Beziehungsweise ich möchte zwei Kandidaten reinwerfen. Einmal Joselu, der halt einfach Doppelpack macht.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich nämlich auch machen.
Und ansonsten gibt es noch Galeno von Porto, der macht auch einen Doppelpack. Finde ich ein bisschen zu wenig flashy.
Aber der bereitet auch zwei Tore vor.
Reicht dir das?
Ja, der ist an 4 von 5 Toren beteiligt. Aber ich gehe mit Joselu. Weil, es ist halt einfach Joselu, ne?
Du hast ihn so sehr gehypt, du kannst nicht gegen Joselu stimmen.
Nee, geht nicht.
Dann lass uns Joselu nehmen.
Machen wir.
Dann ja, möge es Joselu sein.
Und jetzt müssen wir noch, würde ich es doch machen, einen Spieler der Gruppenphase wählen. Who is that guy?
Für mich gibt es da einen relativ logischen Kandidaten, das ist für mich Antoine Griezmann. Der konstant wirklich überragende Leistung für Atletico Madrid bringt, der 5 Tore macht. Und der Atletico einen Fußball einhaucht, den man so die letzten Jahre nicht von ihnen erwartet hat, indem sie einfach offensiv dominanten Fußball spielen und, glaube ich, mit 14 Punkten souverän in der Gruppe weiterkommen.
Für mich ist das Jude Bellingham. Weil der nur ein Tor weniger schießt.
Ja.
Aber dafür 3 Vorlagen.
Und Real gewinnt alle Gruppenspiele.
Genau.
Ja, ich dachte, ich muss meinen geliebten Antoine Griezmann ja immer wieder verteidigen. Und auch immer wieder, ich habe das Gefühl,
Antoine Griezmann allgemein jetzt zu schlecht weg?
Deutlich. Und ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt so im Anfang des Späthalbs seiner Karriere Antoine Griezmann noch mal ein bisschen mehr gewürdigt werden sollte, was für ein herausragender Spieler das einfach ist. Und der jahrelang wahrscheinlich als zweite Spitze und Flügelstürme verschenkt war, weil als Zehner, Achter,
Hybrid,
zwischen Mensch. Den Linien Hybrid, gefällt er mir doch umso besser und erlebt eine unerwartet große und hohe Renaissance.
Ja, aber ich gehe mit Bellingham, weil selbst Alvaro Morata hat 5 Tore und eine Vorlage.
Ja.
Ja.
Also das ist ja auch...
Der ist auch jünger.
Nee, das ist auch nicht rein auf Statistiken basierend.
Das ist bemerkenswerter als die 5 Tore von Griezmann.
Ja, Griezmann hat über 12 Meter gemacht, muss man auch zur Verteidigung sagen. Ich kann mich mit Jude Bellingham auch ganz gut arrangieren.
Ja, das finde ich gut.
Und von Jude Bellingham gibt es auch immer gute Social-Media-Bilder.
Ja, wer da vor der Jubel...
Aber in den verschiedensten Posen.
Ja, genau. Aber ich möchte das nochmal in Frage stellen. Weil auch der Spieler der Galeno, der war ja auch zur Wahl Spieler des Spieltags, weil der hat 4 Tore gemacht und 4 Vorlagen.
Das ist korrekt, ja. hat auch einen guten Case. Also ist jetzt nicht der Schlechteste. Und ich habe Galeno ja sogar live gesehen. Der hat ja sogar ein Tor gemacht gegen Donetsk in Hamburg hier.
Ja, und gegen Donetsk erstmal ein Tor zu machen, ist nicht so einfach.
Donetsk, ich sag mal, Donetsk Performance leidet gerade so ein bisschen unter dem letzten Spieltag. Die waren schon wirklich gut. Und frag mal in Barcelona, wie schwer das ist, gegen Donetsk ein Tor zu machen. So.
Ja, aber was machen wir jetzt? Bellingham oder Galeno?
Ich bleib bei Jude Bellingham. Ganz ehrlich, Real Madrid zieht denn doch, ist ein bisschen flashier als Porto. Porto hat nicht alle Gruppenspiele gewonnen. Da bin ich denn, sage ich mal ehrlich, so wirklich großer Name schlägt den Underdog.
Ja, machen wir so.
Ja, ich weiß ja auch, dass du
mein Dortmunder Jung.
Genau, und Jude Bellingham nicht ganz abgeneigt gegenüberstehst, daher...
Nicht ganz.
Deswegen denke ich, ist das soweit in Ordnung. Damit würde ich sagen, das ist eine knackig kompakte, volle Doppelacht. Wir sind ja, unter einer Stunde.
Ja, ist schon gut.
Deswegen, wir müssen es dabei lassen. Ich sag ganz ehrlich, hört noch unbedingt die Folge von Montag, folgt uns auf Instagram, bewertet uns auf Spotify, weil auch wenn Opa Kroos jetzt da war, wir haben noch die bessere Gesamtbewertung als einfach mal Lupen.
Ja.
Die wollen wir auch halten. Deswegen ganz, ganz gerne bewerten. Schreibt uns Feedback bei Instagram zu allem Möglichen und vielleicht auch zur Wahl des Spielers der Gruppenphase.
Ob das teilt, ne?
Ich sag ganz ehrlich, es ist Jude Bellingham. Ich mache trotzdem ein Community-Voting in die Story.
Ja, dann wählen wir den Community-Spieler der Gruppenphase, Champions League-Gruppenphase.
So werden wir es machen. Von meiner Seite aus, auf Wiederhören.
Auf Wiederschauen.